Digital und real. Digitale Begegnungen von echten Menschen mit dem echten Gott.
Herzlich willkommen, liebe Missionsbegeisterten da draußen, zu einer neuen Ausgabe von Digital und Real, dem Podcast der Region Digital bei der Allianz Mission. Hier führen wir Gespräche über Begegnungen von echten Menschen mit dem echten Gott in digitalen Welten. Und heute habe ich bei mir Selam und ich sage ganz herzlich willkommen.
Dankeschön. Ja, auch vielen Dank, dass ich kommen durfte.
Selam, ich freue mich total, dass du da bist, weil wir zwei ganz spannende Themen auf dem Zettel haben heute. Aber erstmal ein bisschen zu dir. Dich, lieber Selam, könnte man ganz unterschiedlich titulieren. Man könnte sagen, du bist Content Creator und könnte sagen, du bist Theologe oder du bist KI-Forscher oder digitaler Evangelist. Wie würdest du dich selber, sagen wir mal, in 2 bis 3 Sätzen beschreiben?
Okay, also KI-Forscher war jetzt 1,5 Jahre, das ist nicht so der große Schwerpunkt. Aber wenn ich von mir selber rede, dann würde ich sagen, ich versuche Jesus nachzufolgen und ich bin besonders im Gespräch mit Muslimen. Produziere Videos, leite dieses Videoprojekt Bibel und Koran-Team. Ich denke, das ist es.
Okay, dankeschön. Das gibt uns mal einen kleinen Eindruck und da steigen wir mehr ein. Du investierst ganz, ganz, ganz viel deiner Lebenszeit in dieses Projekt Bibel- und Koran-Team. Was ist das? Was ist Bibel- und Koran-Team und wie kommst du dazu, das zu machen?
Ja, das ist ein Projekt, das seit mehr als 12 Jahren schon existiert. Hat angefangen besonders mit YouTube. Also das sind die alten... Das sind diese Neandertaler von früher, die noch als Kanal existieren. Also angefangen hat es damit, dass zur Zeit von ISIS im Irak und so viele junge Leute sind rüber und zum Islam konvertiert. Und das hat mich bewegt. Das waren auch Freunde von mir, die sind dann zum Islam konvertiert, Salafisten geworden, extrem. Und da habe ich vor Gott geweint und habe nach einem Weg gesucht. Also es war wie so eine Berufung für mich, mit anderen zusammen, dass wir sagten, okay, wir gründen jetzt ein kleines Team, Grafiker, Leute, die die Kultur gut kennen, dass wir Videos produzieren. Und jetzt ist es besonders auf YouTube, aber die letzten Jahre mehr auf TikTok. Also auf TikTok erreicht man irgendwie mehr junge Leute.
Okay.
Ja.
Richtig cool. Genau, du sagst 13 Jahre, das ist echt cool, weil ich sag mal, viele Leute, die im Bereich digitale Mission unterwegs sind, sind da noch nicht so lange unterwegs. Das heißt, da ist echt viel Erfahrung auch drin gewachsen. Mich freut total zu hören, dass du nicht nur von dir redest, weil meine Erfahrung ist, dass viele Leute, die im digitalen Raum unterwegs sind, das Team fehlt. Das ist bei dir nicht so, sondern ihr seid eben Bibel- und Koran-Team. Deshalb nimm uns mal mit rein. Das, was man auf YouTube sehen kann, wir verlinken es auch in den Shownotes. Wer macht diese Videos?
Ja, also Team ist relativ. Ne? Also das ist manchmal auch mehr Wunsch. Es gibt Zeiten, da sind wir stark im Team. Also das ist so, dass wir Animationen, dass wir Leute haben, die wirklich mitarbeiten können. Und das wird dann mal weniger und dann kommen andere dazu. Das ändert sich. Aber es gibt so ein Kernteam von so Lektoren und meine Frau, Kollegen, die auch die Kommentare machen, die sind immer dabei, die gucken durch jedes Video, die haben mit Ideen, mit denen redet man darüber, wie es weitergeht. Aber es gibt auch Grafiker, also ich bin kein Grafiker, also ich kann jetzt keine Videos animieren und wir haben viele echt schön animierte Videos, wo die ganzen Propheten verglichen werden, Adam, Noah, Abraham, also alles animiert oder also dramatische Videos. Das alles ist jetzt nicht mein Gabenfeld. Und da ist es halt cool, dass wir so Freelancer dazu holen können, die dann einige Zeit dabei sind. Ich würde sagen, das macht das Team aus, dass da so eine Vielfalt ist und aber auch so eine Flexibilität bei einigen, die halt professionell mit manchen Themen sind.
Aha, okay. Was für Projekte habt ihr sonst noch so neben dem, was du schon beschrieben hast?
Jetzt zur Zeit gibt es besonders 2 Sachen, die mir auf dem Herzen sind. Das eine ist so eine Videoreihe. Kennst du Superbuch, diese Serie?
Ja, auf jeden Fall.
Genau, die ganzen Kinder, die lieben das, ja. Und es ist jetzt, es gibt so ungefähr 10 bis 20 Fragen, die immer auftauchen, wenn man im Gespräch mit Muslimen über den Glauben ist, Jesus, Bibel und so weiter. Und der Gedanke ist gerade, wir haben schon 4 Episoden geschrieben, so eine Superbuchreihe zu machen, die die junge Leute mit reinnimmt. Also ich mache ein Beispiel. Mustafa und Miriam und die Taube. So könnte es heißen. Und Mustafa hat so eine krasse Wasserpistole elektrisch. Also man muss ja irgendwie mit Action anfangen. Und dann spritzt er und spritzt auf dem Schulhof und dann trifft er Miriams neues Testament. Und dann wird es nass und sagt, hey, mein neues Testament. Und der Mustafa sagt, wofür brauchst du ein neues Testament? Bleib doch beim Alten. Ihr Christen wollt immer dieses Neue, ja? Und dann kommt eine Taube, so macht so einen Glitch und dann Ching Ching, die sind dann in der Vergangenheit und die sehen dann, wie Jesus das Brot bricht und sagt, dies ist der neue Bund. Oder die sind bei der Taufe von Jesus dabei und Gott spricht zu Jesus, dies ist mein geliebter Sohn. Und Mustafa sagt, wie kann das sein? Wie kann er sagen, das geht doch nicht? Und dann sagt Miriam, ja, aber Gott selbst hat es gesagt. Wie können wir was anderes sagen? Also solche Sachen, das wäre echt schön, wenn man so eine Reihe hätte, die spaßig anzugucken ist. Ne? Das kostet natürlich einiges an Animation, aber dieses Konzept, und man kann viel im Vorhinein machen, dass man selbst übernimmt, das ist so eine Sache, auf die ich mich freue. Das Buch kommt hoffentlich Ende des Jahres raus. Also ein Kinderbuch. Die Bilder, die kann man ja kostenlos bei KI echt gut erstellen gerade. Das ist eins. Das andere will ich auch erzählen. Habe ich Zeit dafür?
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Das andere Projekt, das ist jetzt gerade am Starten, aber es ist jetzt eigentlich schon seit vielen Jahren aktiv Ex-Muslim Messenger Network. Ups, da kommt jemand. Und zwar geht es darum, dass da deutschsprachige TikToker, YouTuber oder Leute, die auf Instagram als Christen aktiv sind, beraten werden. Also 2 bis 3 Leute, jetzt auch in Kooperation mit Wiedenest, wo die einfach ja, technisch, aber auch geistlich mal ein Feedback bekommen, wo man ihre Sachen durchguckt und wo man so Ex-Muslimen, die online sind, die oft Schwierigkeit haben, so vor Ort mit Gemeinde, denen das zu lau ist und so. Okay, ich sage jetzt mal ganz praktisch. Ich habe einige junge Leute begleitet, die echt viele Leute erreichen mit ihren Videos, aber ja, Schwierigkeiten haben, vielleicht ein Doppelleben führen. Die sind sehr klar mit dem Evangelium, manchmal zu hart, aber die brauchen auf jeden Fall Gemeinschaft vor Ort. Und mit denen kommen sie aber nicht klar. Die sagen, ja, die sind zu lau, die sind in Sexualität, die sind nicht so klar, aber selbst schaffen die es auch nicht so richtig. Und da irgendwie Gemeinschaften für die zu finden oder die aufzufangen, weil die haben viel Einfluss. Und ja, das ist so ein Anliegen da, so technisch, grafisch, inhaltlich, aber auch in ihrem Leben mit reinzusprechen und irgendwie eine Hilfe zu sein, so wie sie es zulassen wollen. Und das verändert was. Also da wäre es besonders einer, der mir einfällt, der hat nach einem Jahr Begleitung, der hat da, irgendwann war er dann fit genug, wieder so Teil einer Gemeinde zu sein. Und war so begeistert, dass er seinen Cousin und andere von Jesus erzählt hat. Sein Cousin hat sich vor ein paar Monaten, ist er jetzt zum Glauben gekommen. Und als er zum Glauben gekommen ist, hat er 8 andere muslimische Freunde mit in den Gottesdienst mitgebracht. Also es passiert was, wenn man in Jüngerschaft und Nachfolge investiert. Ich glaube, das ist echt ein guter Weg, wenn wir über Evangelisation denken, so in das Leben so ganzheitlich dieser jungen Menschen rein zu investieren.
Ja, auf jeden Fall. Wie du das erzählst, das resoniert sehr mit mir. Also gerade wenn ich so dran denke, was zurzeit so die globalen Herausforderungen, die auch bei der Lausanner Weltkonferenz letztes Jahr Thema waren, bedenkt das genau das, nämlich die Herausforderung, dass viele Kirchen weltweit sagen, dass eine Unfähigkeit dazu dabei da ist, Leute wirklich in die persönliche Jüngerschaft zu führen, zum einen. Und als besondere Chance für Europa. Eine der ganz großen Chancen für Europa und das, wo wirklich am meisten Leute zum Glauben kommen, ist schlicht und einfach unter Diaspora-Gemeinden. Also Menschen, die nicht in ihrem Heimatland leben, sondern in Europa leben. Und man kann so schön sagen, Wir müssen nicht in die ganze Welt rausgehen, weil die ganze Welt ist schon bei uns, wenn man sich so die Anteile anguckt. Genau. Super, super spannend.
Aber ich finde es immer noch gut. Ich finde es immer noch gut, in die ganze Welt rauszugehen.
Ja, genau. Es braucht beides. Es braucht beides. Das, die Leute hier zu erreichen, es braucht das, in die digitale Welt rauszugehen. Mhm. Und dafür sind sowohl Videnest als auch wir mit der Allianz-Mission unterwegs, auch rauszugehen in die ganze Welt. Genau, es ist schon deutlich geworden, du hast viel Erfahrung und das ist so ein Herzensthema für dich, christlich-muslimischer Dialog, also ein Sich-Verstehen, das heißt auch den unterschiedlichen Glauben wirklich verstehen und da heraus in gute Glaubensgespräche zu kommen. Mhm. Ich habe gelernt, dass für Muslime es ganz normal ist, über den Glauben ausführlich zu diskutieren, sie sehr viel weniger Scheu haben als vielleicht so der durchschnittliche deutsch geprägte, wo das eher so persönliche Sache ist. Ich habe auch gelernt, dass eine Herausforderung ist, dass viele Christen da gar nicht so sprachfähig sind.
Oh ja.
Du hast eine Studie gemacht, wo du so der Frage nachgegangen bist, was für eine Rolle KI im christlich-muslimischen Dialog oder in der Unterstützung von christlich-muslimischen Dialog spielen kann. Mhm. Was war der Auslöser dafür, dass du gesagt hast, wir machen mal eine Studie dazu?
Ja, also so ein begleitetes Forschungsprojekt. Ich meine, ich wollte auch mal was Neues, Tiefes machen. Man kann schnell so oberflächlich bleiben, wenn man und da mal mich wirklich einlesen, weil ich gemerkt habe, es ändert so vieles. Es ändert so viel. Es ist so krass, was das alles verändert, wenn die jungen Leute alle KI auf dem Handy haben und sich danach richten. Und das geht immer weiter. Also da war ein Kumpel von mir, er ist 15 Jahre, ein junger Christ, der fragte mich, also so eine theologische Frage, was heißt für dich Rauchen, wie kann man das als Christ vereinbaren? Ich habe ihm eine Antwort gegeben und er sagte zu mir, du gibst fast so gute Antworten wie ChatGPT. Und dann fragte ich zurück, ja, was heißt das für dich? Was ist ChatGPT für dich? Und er sagte zu mir, ChatGPT ist mein bester Freund, mein bester Ratgeber, mein Bibelausleger. Krass. Und ich frage mich, was heißt das für die Zukunft? Was bedeutet das? Also sind wir darauf vorbereitet? Überrollt uns das jetzt schon wieder wie Social Media? Weil, also auch wenn jetzt, wir haben ja so, es gibt ja so einige Leute, die online als Apologeten oder in Debatten sind und man merkt, es gibt keine Debatte mehr, wo nicht irgendjemand doch noch KI mit reinbringt. Und wenn ich mir die Debatten angucke von KI, habe ich den Eindruck, und das reicht ja aus, wenn ich den Eindruck habe, die sind deutlich kompetenter und besser drauf als alle anderen Debatten, die ich bisher kannte. Also das sind richtig so geistliche Autoritäten. Und wenn das so weitergeht.
Sie sind halt so die statistische Verdichtung all dessen, was Leute öffentlich sichtbar ins Internet reingeschrieben haben, ne?
Ja, voll überzeugend, voll überzeugend. Mhm. Und wenn und ich merke zum Beispiel jetzt, wenn man auf der Straße ist und Gespräche führt, also man muss ja nur eine arabische Bibel da haben, dann kommen Muslime und führen Gespräche. Dann kommen einfach diese üblichen Fragen und ich merke, wenn ich jetzt KI nutze, dann kann das ganz schön hilfreich sein, darauf zu antworten. Ja? Mhm. Tja, das hat mich beschäftigt. Was heißt das für die Zukunft? Macht das vielleicht Seelsorger, Pastoren, Evangelisten ein Stück weit überflüssig oder verändert sich unsere Rolle? Also da wollte ich forschen. Ich denke, das ist sehr relevant.
Auf jeden Fall. Ja. Und wir sehen ja, dass an dieser Stelle momentan viele offene Fragen da sind. Also die Frage zum Beispiel, wie können Large Language Models, also so KI-gespeiste Chatbots, zum Beispiel in der therapeutischen Begleitung, in praktischen Nutzen wie Callcenter-Tätigkeit oder auch im geistlichen Bereich in der Seelsorge oder eben auch im evangelistischen Gespräch hilfreich sein. Du hast deshalb einen ganz spezifischen Fokus gefasst und bist dieser Frage nachgegangen, wie KI helfen kann, Christen bei Glaubensgesprächen mit Muslimen zu helfen. Mhm. Fangen wir erstmal damit an. Du hast in dieser Studie mit 14 Theologiestudierenden gearbeitet. Mhm. Wie hast du die ausgewählt und wie hast du sie vorbereitet auf diese Studie?
Also ich habe einfach in die Klasse eines theologischen Seminars reingerufen und gefragt, wer macht mit? Das ist ein wichtiges Thema. Zukunft verändert sich. Und dann habe ich gesagt, ja, wir sind nicht genug, fragt man noch andere aus anderen Klassen. Und dann haben die Und ich habe sie gelockt mit Pizza, okay. Also freiwillig wären nicht alle gekommen.
Ah, Pizza war es, okay.
Ja, die beste Pizza, die hat echt viel gekostet, aber ja. Hat sich gelohnt, ja.
Sehr schön. Wie hast du sie vorbereitet auf das, was da kommt?
Ich glaube, ich habe sie gar nicht vorbereitet. Ich habe ihnen einfach gesagt, okay, es gibt jetzt einen Bereich von, also eine Zeit, wo ihr diese Frage beantworten werdet, eine schwierige Frage, die man so auf der Straße stellt oder diese Muslime oft stellen. Und danach diskutieren wir darüber. Und das war es auch schon.
Okay, alles klar. Wie lief dann so ein typischer Studienblock, so eine Diskussion aus? Also nenn uns mal eine beispielhafte Frage, die hast du in den Raum gestellt. Was ist dann passiert? Was war dann die Aufgabe?
Genau, also die Frage war, die habe ich selbst ausgesucht, wie kannst du der Bibel vertrauen, wenn es unterschiedliche Versionen gibt, der Koran ist perfekt überliefert. Oder wenn es Unterschiede in den Versionen gibt. Naja, so in die Richtung. Und die hatten dann 15 Minuten Zeit, darauf zu antworten. Manche waren frustriert, weil die KI nicht das geliefert hat, was sie wollten. Manche waren begeistert. Und danach haben wir ausgewertet. Also wir hatten dann so Fragen wie, wie hat sich das angefühlt? Wie würdest du es nutzen? Was würdest du empfehlen? Also es waren so Mitforscher quasi, es waren Fokusgruppen. Und dann haben wir so quasi gelernt, was es bedeutet, alle zusammen Neues dazu gelernt, in die Tiefe gegangen, debattiert, so in die Richtung.
Was würdest du sagen, was war so die erste Reaktion der Studenten? Haben sie das als hilfreich empfunden?
Ja, also fast durch die Bank. Es gab eine Gruppe, die hatte Copilot genutzt, ich glaube auch nicht die bezahlte Version. Und die waren frustriert, weil der ist die ganze Zeit ausgewichen, Political Correctness und so, der wollte nicht antworten, hat dann nur von Varianten gesprochen. Und dann erst, wenn man weiter nachgehakt hat, haben die herausgefunden, okay, es gibt doch auch Konsonantenunterschiede und so weiter. Ja, und die anderen, die waren begeistert. Gab es auch manche, die haben dann auch den Prompt so ändern können, dass und herausgefunden, dass wenn sie sagen, okay, sprich jetzt mal direkt, als ob du mit einem überzeugten Muslim redest, so dass er es versteht. Und dann kamen sie zu dem Schluss, okay, KI kann auch so formulieren, dass es zu Jesus führt. Und das war die Explosion. Als das die anderen mitbekommen haben, kam auf einmal Angst. Und Angst. Also da war einer, die reagierte darauf, ja, also das macht mir richtig Angst. Das ist ein unglaublich mächtiges Tool, was wir haben. Wir können so viel damit tun, aber es nimmt uns Menschlichkeit weg. Und ich weiß nicht, was in der Zukunft auf uns zukommt. Also solche Kommentare kamen dann. Ne? Ja, ich meine, das sind auch existenzielle Fragen, weil wenn KI sowas kann, wofür, was machen wir dann noch? Werden wir gerade darauf vorbereitet? Was studieren wir hier? Also das sind viele Fragen, die aufkommen. Ne?
Genau, also eine der grundsätzlichen Fragen, wie gerade Large Language Models unsere Arbeiten verändern. Also ist es noch sinnvoll, so wie es in den klassischen Bildungssystemen ist, in zukünftig auch, sag ich mal, viel Zeit seiner Lernzeiten damit zu verbringen, ganze Dinge auswendig zu lernen, Wissen, das auch anders verfügbar ist, oder sind die wichtigeren Wissenskompetenzen für die Zukunft eher die Fähigkeit zur Quellenkritik, zur Kuratur dessen oder zur bewussten Auswahl, wo ich Informationen herkriege und wo ich vielleicht mehr methodische Kompetenzen brauche, mir Wissen anzueignen oder verfügbar zu machen, als zu viel auswendig zu lernen. Diese Angst, die du beschrieben hast, da würde ich gerne noch mal tiefer reingehen. Du hast beschrieben, dass manche der Studierenden Angst, auch Misstrauen gegenüber der KI äußert haben, wegen fehlender Transparenz. Ich weiß nicht, wo kommt das her, wegen Halluzinationen. Das ist ja so der technische Begriff für Interpolationsfehler, weil letztendlich diese Large Language Models einfach Wahrscheinlichkeiten berechnen, was eine gute Antwort ist und da manchmal halt auch Sachen bei rauskommen, die einfach faktisch falsch sind. Oder auch wegen versteckter Agenten. Du hast beschrieben, es gibt die Large Language Models, die wir üblicherweise so nutzen, die sind alle auf eine bestimmte Art und Weise trainiert worden. Manchen Stellen ist das super, sind darauf trainiert worden, dass sie mir nicht erklären, wie ich eine Bombe baue. Auf der anderen Seite sind sie oftmals auch darauf trainiert, politisch korrekt oder weltanschaulich neutral zu sein, was natürlich je nachdem, in welchem Land sie trainiert sind, auch unterschiedliche Dinge trainieren können. Ja. Geh mal darauf ein, was waren für dich, von dem, was du so gehört hast, die wichtigsten Kritikpunkte, die von den Studierenden kamen?
Also ein Kritikpunkt war, also den ich besonders ja, also dieses Ganze, wer kontrolliert das gerade? Also wenn da ein paar Leute aus Amerika über hunderte Millionen Menschen entscheiden, was sie an Ergebnissen bekommen. Mhm. Wer kann da einen Einfluss nehmen oder wer entscheidet das, was die da so sagen? Das war etwas, dann war eine Frage einer Studentin, das hat sie aber erst nachdem wir den Recorder ausgemacht haben, geäußert. Die sagte, ich mache mir Sorgen, dass ich in mancherlei Hinsicht verdumme. Einfach, weil ich all meine schwierigen Texte, die ich eigentlich müßig verstehen müsste, so wie Generationen vor mir, in der Theologie zum Beispiel, ich kann es einfach eingeben und es wird mir erklärt. Ne? All das, was schwierig ist, ist, ja, verdumme ich da. Eine Evangelistin, das fand ich ganz besonders, das war so ein, die machte sich Sorgen, dass sie zu viel oder zuerst KI fragt, anstatt Gott zu fragen, weil es so viel einfacher ist und es scheint so kompetent zu sein. Und das macht schon Bauchschmerzen, wenn man sowas hört, ne?
Auf jeden Fall. Ganz unterschiedliche Ebenen, ne? So die Frage nach der eigenen Wissensentwicklung und auch die geistliche Frage. Mhm. Da kommen wir später noch näher drauf. Mhm. Du hast, genau, vielleicht nehmen wir noch einmal noch mal einen kritischen Aspekt mehr rein, nämlich es gab so, gab so das Konzept der sakralen Inkompetenz. Mhm. Und da wüsste ich gerne mal von dir, was fehlt KI deiner Meinung nach fundamental im geistlichen Gespräch? Also wo ist sie sakral inkompetent?
Okay, jetzt wird's noch creepier. Gut, also okay, wenn wir KI sagen, müssen wir erstmal hier klarstellen, bevor das jetzt ausartet. Wir wissen ja nicht, also kein Forscher kann ja so wirklich feststellen, was ist Intelligenz. Das Gehirn ist ja nicht ganz durchleuchtet und verstanden. Und wenn wir künstliche Intelligenz sagen, dann ist es ein Begriff, der eigentlich nicht so klar für das steht, was KI wirklich ist. Und du hast ja Large Language Models gesagt, viel wird mit Wahrscheinlichkeiten gearbeitet. Mhm. Für mich ist entscheidend in dieser Hinsicht, weil also KI, also Computer werden ja mit Wahrscheinlichkeitsrechnung keine Beziehung zu Gott haben.
Ja.
Aber ich glaube, es reicht aus, wenn sie es authentisch vorspielen können. Also wenn da KIs sind, die als, es gibt ja schon eine Menge KI-Influencer online, die den Menschen vorspielen, dass sie echte Menschen sind, mit Video und Fotos und wir merken das nicht. Und genauso wird es auch religiöse KIs geben, die uns vorspielen, dass sie echte Menschen sind. Und dann werden sie quasi auch wahrscheinlich geistliche Begleiter sein, ihnen Menschen geistliche Beziehungen vielleicht sogar abnehmen, vergöttert werden. Ich weiß nicht, in welche Richtung das alles geht. Mhm. Es hört sich schlimm an, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da drum rumkommen, dass auch in die Sphäre der Religion viel mehr KI reinkommen wird.
Auf jeden Fall.
Mhm.
Ja. Ich sehe die Herausforderung, ja. Hm. Genau, wir haben jetzt über Herausforderungen geredet, jetzt reden wir über Chancen des Ganzen. Du hast gesagt, eure Erfahrung war, ja, im Gespräch mit Muslimen kann das Gespräch mit einem Large Language Model wie ChatGPT oder ähnlichen hilfreich sein. Hast gesagt, eine gesunde Form, das zu nutzen, wäre eine hybride Nutzung. Mhm. Was ist eine hybride Nutzung? Was meinst du damit?
Also die Studenten haben viel davon gesprochen, dass sie gern noch einmal kontrollieren wollen. Also es gibt ein Stück weit Misstrauen, aber auch sie sprechen der KI auch viel Kompetenz zu. Sie haben dann davon gesprochen, dass sie die KI dann Quellen raussuchen lassen und nicht einfach das Ergebnis auftischen oder Copy-Paste machen. Und da gibt es auch Studien zu von Pastoren, die auch ja, denen wichtig ist, das Ergebnis noch einmal zu filtern oder zu korrigieren und nicht einfach zu übernehmen. Das habe ich jetzt online, ich meine, auf der Straße kann man das schwer machen, weil dann ist das quasi wie so ein Richter zwischen uns, zwischen Muslimen und Christen, wenn man dann KI nutzt. Aber die hybride Nutzung gibt einem nochmal das Gefühl von Kontrolle über das, was da passiert.
Okay. Ja, sehr cool. Ihr habt, also man könnte jetzt meinen, es gab Sorgen und es gibt auch Kritik, deshalb lassen wir besser die Finger davon. Das habt ihr nicht getan, sondern du hast mit deinem Team ein eigenes angepasstes Large Language Model entwickelt, ein Custom GPT zum Thema Muslime zu Jesus führen. Genau, und du hast jetzt ja gesagt, mich stört oder uns irritiert, dass wir nicht so eine Transparenz haben, wer hat das mit welcher Agenda eigentlich erstellt hier. Insofern die Frage an dich, was waren für euch Leitlinien bei der Erstellung dieses angepassten Chatbots?
Also ich kann dir mal kurz den Prompt sagen. Also der lautet so, also ich bin vielleicht ein bisschen Minimalist, so etwas Einfaches, was viele reproduzieren können, ohne dass sie jetzt den Link und immer wieder auf unserer Seite müssen, super, dass man einfach so eingibt, du bist ein bibeltreuer Evangelist, ein Muslim hat eine Frage an dich, antworte so, dass er sie gut annehmen kann und weise auf Jesus hin. So in die Richtung, ja. Also auf der Straße ist es hilfreich, wenn du noch ergänzt, bitte nur 5 Sätze und eine kritische Rückfrage.
Aha.
Und das, ich denke, das gibt schon deutlich bessere Antworten als die überwiegende Mehrheit der jungen Leute, die auf diese muslimischen Anfragen antworten wollen.
Wow.
Und das, also die Leitlinien an sich, also ich meine, wenn man selbst eine GPT online stellen würde, dann hätte man natürlich, bräuchte man eine Menge Restriktionen, nicht, dass es missbraucht wird und dann zu Hass oder Hetze, naja, man kann ja alles Mögliche erfragen und in welche Richtung man lenken kann. Aber so, wenn man es selbst kontrolliert und die KI so nutzt, dann kann das schon sehr hilfreich sein.
Und welche Erfahrungen habt ihr dann gemacht, ganz praktisch? Also spannend finde ich hier ja, dass ihr sozusagen an dieser Stelle erstmal sagt, die KI ist ein Coach. Wir haben hier im Podcast auch den Mission Mentor, Alltagsmissionar von der Heukelbacher Mission mal im Gespräch gehabt, wo es auch darum geht, Christen dabei zu coachen, alltäglich evangelistisch unterwegs zu sein. Und ihr habt einen ähnlichen Fokus, nämlich zu sagen, okay, Christen brauchen Sprachfähigkeit, wir unterstützen dich dabei, dass du ein Glaubensgespräch mit Muslimen führst. Mhm. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht in Gesprächen, in der Seelsorge oder auch in der Schulung?
Ja. Also diese GPT heißt Muslime zu Jesus führen, aber natürlich wissen wir, okay, Gott führt zu. Also er ist es, der Menschen rettet. Und letztlich zur Jüngerschaft, also gehört auch das Leben, das Vorbild und vieles mehr als nur tolle Argumente bringen oder also sprachfähig sein. Aber es kann helfen, dass da bessere Beziehungen sind, weil wenn man irgendwie nicht so sprachfähig ist, dann haut man die großen Kritiken an Mohammed heraus und das hilft eher sachlich oder ja so dran zu bleiben an den Fragen und sie wirklich zu beantworten. Also meine Erfahrung ist gerade, jetzt auch wenn ich andere erlebe, es kann echt Zeit sparen. Ja. Wir haben hunderte Videos und online und da kommen immer wieder viele Fragen, die in verschiedenen Varianten, die sind tricky, also die sind manchmal echt schwer zu beantworten. Und
gib uns mal ein Beispiel für so eine tricky Frage.
Tja, also was für viele Christen wahrscheinlich nicht verständlich ist, aber was wirklich ein Fundament ist der Überzeugung von vielen Muslimen, dass, dass da wissenschaftliche Wunder im Koran sind. Zum Beispiel, dass das Wort Tag 365 Mal im Koran zu finden ist. Ja? Und da kommen dann Fragen zu. Und dann sagen sie, okay, das ist ein wissenschaftliches Wunder, das belegt, dass der Koran von Allah ist und die Bibel hat sowas nicht, sie ist etwas minderwertig. Und natürlich wollen wir Hoffnung oder Mut machen, dann doch die Bibel zu lesen und zu sehen, hey, der Koran hat nicht unbedingt diese Wunder und er ist ähnlich historisch überliefert wie die Bibel. Jetzt, und wenn dann so Fragen kommen, okay, zu diesen wissenschaftlichen Wundern, dann kann man das einfach mal bei KI eingeben, dann sieht man auch im Arabischen, was ist wie genutzt und dann hat man ganz schnell eine Antwort auf, also zumindest die Struktur muss es natürlich noch nachprüfen, das sollte man, mit der die jungen Leute einigermaßen zufrieden sind. Und das geht so weiter, also man kann das zur Entstehung des Korans, so sehr viele Fragen, die man einigermaßen objektiv beantworten kann, das ist so eine Hilfe, dass man nicht ständig neu recherchieren und auswerten muss. Das spart eine Menge Zeit. Und ich hoffe, dass da einige Leute, besonders die im Dienst sind, dass sie anstatt sich mit solchen Texten, mit solchen Fragen, mit solchen schwierigen Themen zu beschäftigen, dass sie in Jüngerschaft Nachfolge, dass sie Zeit für Menschen haben, Zeit mit ihnen zu verbringen. Ich glaube, das kann uns Zeit erkaufen.
Ja, ein toller Fokus. Genau das, wo ich auch denke, ist die riesige Chance, wenn Large Language Models uns helfen können, in verschiedenen Bereichen Zeit freizuräumen für die einzelne Begegnung, das One-on-One, genau. Das unglaublich Power drin für Gottes Reich. Und ich denke, an einer anderen Stelle, es gibt auch ein Large Language Model, das auf Arabisch ist, das sich speziell an Muslime richtet, die Fragen über Isa, über Jesus haben, die aber in ihrem Umfeld sich nicht trauen würden, die zu stellen. Und da kann natürlich ein Large Language Model ein total toller Partner sein, ja, der aus biblischer Sicht fundiert Antworten gibt, wie der christliche Glaube zu verstehen ist, und diese Antworten in Kontexten geben kann, wo Leute sie niemand stellen könnten.
Ja.
Auch das eine riesige Chance.
Jetzt muss man aber sagen, es ist nicht so, dass wir die Einzigen sind, die es nutzen. Ne? Also, habe ich auch schon erlebt.
Genau.
Natürlich, es gibt so tolle Videos, die sagen so, guck mal, ChatGPT ist ein Muslim geworden. Oder ja, auf der Straße merke ich, also du hast deine Antwort und dann sagen die, ja, warte mal kurz. Und dann gehen sie weg, recherchieren und dann kommen sie wieder und dann geben sie eine tolle Antwort. Und dann sagst du, ja, das ist eine differenzierte, gute Reaktion darauf. Es gibt tatsächlich unterschiedliche Meinungen, ob das jetzt Varianten bei diesen Koranversionen sind oder nicht, aber es gibt zumindest Unterschiede, lass uns das festhalten, bei den Manuskripten. Ja. Also so, man kommt weiter und hat auf einmal eher eine gemeinsame Grundlage und man hat es dann so, so einen Richter, der quasi sagt, okay, so sieht's aus, lass uns dieses Thema beenden, lass uns weiterkommen mit anderen Themen.
Ja. Ja, das ist eine faszinierende Vorstellung, dass du da zwei Leute hast, die beide immer ein paar Sätze sagen, eine Frage stellen, dann ChatGPT fragen, was aus christlicher Sicht oder aus muslimischer Sicht dazu zu sagen wäre, das Gespräch so läuft. Aber ich sag mal, selbst wenn das so ist, lernen beide was dabei. Genau. Und wenn das den Weg bahnt dazu, wirklich ein persönliches Gespräch zu kommen, was, wie der Glaube an Allah in ihrem Alltag trägt oder wie Begegnung mit Jesus ihr Leben verändert hat, dann kann dieser Weg unglaublich wertvoll sein.
Ja. Glaube ich auch.
Was würdest du denn, genau, dein Herzensanliegen ist, es ist deutlich, dass nicht nur ihr ein paar Erfahrungen macht, sondern dass mehr Leute davon profitieren.
Oh ja.
Wenn du jetzt mal rausguckst in die christliche Landschaft, was würdest du Gemeinden oder theologischen Ausbildungsstätten konkret empfehlen, die KI im Gespräch mit Muslimen einsetzen wollen?
Hm. Ja, also was ich feststelle, ich will jetzt nicht böse klingen, wie soll ich das positiv formulieren, also die Leiter und Vorstände, also diese Entscheidungsträger von einigen Organisationen. Ich treffe da einige, die können mit KI gar nichts anfangen. Die sind da sehr skeptisch. Und das, ich glaube, es nimmt eine Menge Produktivität weg. Und die junge Generation ist da. Also die nutzen das. Also das war bei den Studenten so, bei anderen. Es gibt aber oft leider keine Richtlinien, wie man es nutzen soll, worauf soll man achten, darüber offen zu sprechen. Und also ich würde denen echt vorschlagen, diesen den Entscheidungsträgern, dass sie es mal ausprobieren und damit Erfahrungen machen. Und das nimmt Ängste weg. Also da gibt es ja Studien zu. Es gibt ja so eine eigene Studie zum Thema Angst vor KI. Das gibt ja diese ganze Weltuntergangsängste. Und das kann ich auch nicht aus dem Weg räumen. Aber es ist einfach, umso mehr man weiß, wie KI funktioniert oder wie man sich auch schützen kann oder wie man, ja, worauf man achten sollte, umso besser kann man damit umgehen und es produktiver einsetzen. Ich glaube, das sollte man ausprobieren.
Ja, sehr cool. Danke dir. Das macht Lust zu experimentieren. Reden wir nochmal über dich. Was hilft dir persönlich im Umgang mit diesem mächtigen Werkzeug KI, Large Language Models? Das, was du vorhin auch so angesprochen hast, was hilft dir da selber, geistlich wachsam und christuszentriert zu bleiben? Also nicht auf der Seite vom Pferd zu fallen, dass du zuerst auf ChatGPT hörst und dann nach dem Heiligen Geist fragst.
Ich glaube, die Versuchung wird da sein und wir werden da auch fallen. Mhm. Ich persönlich, was mir sehr hilft, wir hatten ja auch vorhin noch mal drüber gesprochen, dass du so ein bisschen digital Detox machst jetzt demnächst. Also mir hilft es voll, wenn ich morgens aufstehe und ich habe so eine Cookie-Box, also wo eigentlich Leute ihre Kekse reintun und dann wegsperren für einige Stunden und dann kann man nicht dran. Also ich habe so eine Cookie-Box und da tue ich mein Handy rein. Jeden Morgen eigentlich, um Zeit vor Gott zu haben. Und das ist eine Zeit, wo ich höre und ihn preise, Lieder singe, zu ihm rufe und auch um Vergebung bete, Buße tue, Wiederherstellung. Also so Elemente, wo ich erkenne und wo Gott mir auch zeigt, okay, da bist du gerade, du entfernst dich gerade von mir, du bist zu viel auf, es kann Social Media sein, es kann auch KI sein. Oder einmal die Woche mache ich das auch mit dem mit dem Laptop und also einfach, dass ich meine ganzen Mediensachen in die Toilette sperre, Schlüssel wegnehme, in die Cookiebox also wegsperre und dann digital entgifte. Es gibt ja so Studien, die zeigen einfach, wenn du so digitale Elemente, so ein Handy in der Nähe hast, du bist unruhiger, du bist unkonzentrierter, das macht was mit deinen Nerven. Ich glaube, das brauchen wir, dass wir uns von diesen ganzen Medien entfernen für einige Zeit, um zu hören und dann aber auch wieder zurückkommen zu ihnen, weil wir einfach wissen, okay, die junge Generation ist da, wir können uns nicht ganz davon lösen.
Ja, ja, danke dir. Wo würdest du ganz scharf sagen, hier endet die Nützlichkeit von KI, hier braucht es den Heiligen Geist, hier braucht es Jesus?
Ich glaube, für mich ist immer wichtig, mich daran zu erinnern, die Macher von KI sind Sünder, so wie ich. Und das wirkt sich auf KI aus. Ich darf KI nicht zu viel, also Gott ist die Wahrheit, Jesus ist die Wahrheit, sein Wort ist die Wahrheit und nicht KI. Und dieses ganze Bereich von Beziehung zu Gott und zu Menschen, auch wenn es manche probieren, das kann KI nicht ersetzen. Also wir brauchen diese Beziehung zu Gott, das kann KI nicht für uns tun und auch ja, in Beziehung, also innere Heilung, Heiligung, all das, das sind Sachen, die wir nicht abgeben können, sollten. Da müssen wir vorsichtig sein. Ja.
Okay, dankeschön. Das war ein spannender Einblick und ich danke dir dafür, dass du uns mit reinnimmst in eine ganz tolle Kombination, in so ein inneres Gerufensein zu dieser speziellen Gruppe, zu Muslimen, ihnen Jesus vorzustellen, einem wissenschaftlichen Hinterfragen und Forschen, wie können wir das nutzen, einem mutigen Entdecken und auch der Frage, wie kann man es umsetzbar machen. Also deine ganz einfach formulierte Prompt werde ich auch bei uns mit rein hier in die Shownotes machen, damit ihr draußen das einfach mal selber ausprobieren könnt. Ja. Aber dann auch wieder der Rückbindung, es ist am Ende einfach ein Werkzeug, es hat Grenzen, diejenigen, die es kreiert haben, sind genauso Sünder und unvollkommen wie ich und ich brauche in meinem persönlichen Umfeld, meiner persönlichen Zeit die Ausrichtung auf Gott, auf seinen Geist und auch in der Nutzung dieses Werkzeugs, damit es zum Besten für Gottes Königreich genutzt wird. Danke dir. Wir kommen hiermit zum Ende und Selam, der Podcast hört bei uns immer auf damit, dass ich die Gäste frage, welchen einen Satz du ihnen mitgibst. Bevor ich das tue, stelle ich immer noch die Frage, wo können unsere Hörerinnen und Hörer dich mit ins Gebet schließen? Was kommt, wo du Gebetssupport gebrauchen kannst, wenn du nach vorne schaust?
Also diese drei Elemente, Weisheit in Bezug auf diese Superbuch-Serie quasi, oder ich meine, also diese Serie mit den für diese jungen Leute, diese animierte Serie, dann diese ganzen Ex-Muslim-Influencer oder Christfluencer, wie man sie auch nennen will, dass die wachsen und gute Vorbilder sind, aber natürlich auch weitere Forschungsfragen, also wie, was wäre jetzt wichtig, noch einmal zu erforschen, was macht Sinn, das sind Themen, wo wir Führung brauchen, Schutz, Weisheit, ja, so in die Richtung.
Sehr gut, Dankeschön. Euch da draußen möchte ich Lust machen, experimentiert mit KI, kommt mutig mit Muslimen ins Gespräch über den Glauben. Schaut gerne mal bei dem Bibel- und Koran-Team rein. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Und Selam, du hast das letzte Wort. Welchen einen Satz gibst du unseren Hörerinnen und Hörern mit?
Also ich erlebe Jesus-Nachfolge und Wachstum besonders auch da, wo ich Geschwister habe, denen ich vertraue, wo ich mich wirklich öffne und meine Sünden bekenne, wo wir um ja, um Veränderung beten und es nicht für mich behalte, sondern ans Licht bringe. Ich glaube, das kann so freisetzen und das tut so gut, das brauchen wir mehr.
Danke für dein Interesse. Digital und Real ist der Podcast der Region Digital von der Allianz Mission. Alle Informationen unter allianzmission.de/regiondigital.